Wer nicht von 3000 Jahren sich weiß, Rechenschaft zu geben, bleibt im Dunkeln unerfahren, mag von Tag zu Tage leben. Das Zeitsiegel. Der Geschichtspodcast aus dem Wassenberger Land. Sagenhaftes und fast Vergessenes aus grauer Vorzeit. Wir holen altes Wissen aus den Archiven. Wir erzählen Geschichten. Wir geben der Vergangenheit wieder eine Stimme. Komm mit uns auf eine spannende Zeitreise. Vor unserer eigenen Haustüre. Das Thema heute ist...
Die St. Martini-Bruderschaft als Mittelpunkt der Dorfgemeinschaft im Jahre 1923. Einführung.
Mit diesem Podcast öffnen wir wieder die Schatzkiste mit den Schlagzeilen aus der Vergangenheit. Wir geben damit erneut einem lang vergessenen Verfasser die Stimme zurück, der in seinem Bericht aus dem Jahre 1923 in spannenden Worten eine lang zurückliegende Zeit im Wassenberger Land beschreibt. In dem nun folgenden Text erfahren wir von heute aus gesehen einen Einblick in das Schützenleben vor etwa 100 Jahren. Zu Pfingsten im Jahre 1923 organisierte die Osbecker St. Martini Schützenbruderschaft ein Heimatfest, das mit großem Prunk und starker Verbundenheit zur Heimat gefeiert wurde. Unter dem Titel »Ein Heimatfest in Osbeck« druckte das Beiblatt der Heinsberger Volkszeitung »Die Heimat« diesen Bericht am 19. Mai 1923 ab. Wir erleben darin erneut eine Zeit, die so schon lange nicht mehr existiert. Und doch hören wir gleich auch in magischen Worten, was den Menschen einst wichtig war, nämlich die Gemeinschaft untereinander im Dorf. Hören Sie den nun folgenden Zeilen aufmerksam zu, denn vielleicht kann es auch eine Hilfe sein, diese alten Erfahrungen in die Zukunft mitzunehmen. Viel Spaß!
Die Geschichte. Die St. Martini-Bruderschaft als Mittelpunkt der Dorfgemeinde in Freud und Leid. Von Wilhelm Schrammen aus Osbeck, verfasst im Jahre 1923. Quellen: Die Heimat, Nummer 4 vom 19. Mai 1923.
Im Mittelpunkt sämtlicher Ereignisse, die im Laufe eines Jahres das Dorf bewegen, steht die St. Martini-Bruderschaft. Sie nimmt teil an allem Geschehen, an fröhlichen und traurigen Begebenheiten. Sie handelt dabei ihren Satzungen getreu, im Sinne und im Geiste derer, die sie einst ins Leben gerufen haben. Nach ihren Satzungen sieht sie ihre erste Pflicht darin, zur Verschönerung der kirchlichen Feste beizutragen. In dieser Hinsicht tritt sie insbesondere bei der Prozession am Frohen Leichnamstage und an den Festen Kreuzauffindung und Kreuzerhöhung in Erscheinung. In dem Begleiten der Prozessionen ist sie einer Sitte treu geblieben, die vor vielen Jahren durch das harte Muss ins Leben gerufen worden ist. Damals, als Unsicherheit gerade in religiöser Beziehung herrschte in deutschen Landen, ist es vorgekommen, dass katholische Prozessionen von Andersgläubigen belästigt wurden. Da trat zum Schutze der Prozessionen die Bruderschaft in Tätigkeit. Singend, betend, die Waffen in der Hand und jeden Augenblick eines Überfalls gewärtig, begleiteten die Mitglieder das Allerheiligste, bereit ihr Leben für seinen Schutz aufs Spiel zu setzen. Diese Sitte hat sich forterhalten durch alle Zeiten hindurch. Und noch heute ist es der besondere Stolz der Bruderschaft, den Traghimmel, in welchem der Priester mit dem Allerheiligsten schreitet, tragen zu dürfen und ihren König mit seinen beiden Königsknechten und den Fahnen hinter dem Allerheiligsten schreiten zu sehen. Wenn auch nicht mehr erwartet werden braucht, dass die Prozessionen von irgendeiner Seite tätlich angegriffen werden. Wenn ein geistlicher Oberhirte ins Dorf kommt, ist es die Bruderschaft, die für die Ausschmückung des Dorfes Sorge trägt und die ihr alles daran setzt, die Feier der Würde des hohen Gastes entsprechend zu begehen. Lassen wir hierüber das Archiv der Bruderschaft sprechen, das uns in beredeten Worten, die aus der Feder des verdienstvollen ehemaligen Obersten der Bruderschaft, Anton Rütten, stammen und einen Bischofsempfang aus dem Jahre 1845 schildern.
Am Bischofsempfang in Orsbeck im Jahre 1845.
Das Jahr 1845 war für die Bruderschaft merkwürdig in Hinsicht der Feierlichkeiten, in dem zwei Bischöfe zugleich unsere Pfarre besuchten. Zuerst kam die Nachricht, dass seine Gnaden, der Bischof von Gadera, Herr Dr. Anton Claßen, in seiner Funktion als Weihbischof von Köln in der Pfarrkirche zu Wassenberg das heilige Sakrament der Firmung spenden wollte. Während die andere Nachricht besagte, dass der Herr Erzbischof von Iconium, Johannes von Geißel, in seiner Funktion als Koadjutor des Erzbischofes von Köln, Herrn Clemens August Droste zu Fischering, zu Heinsberg dasselbe heilige Sakrament erteilen sollte. Da gedachter Herr Weihbischof seine Reise von Heinsberg durch Orsbeck nach Wassenberg nehmen wollte, beantragte unser Pfarrer und Dechant, dass wir alles aufbieten mögen, um den genannten Würdenträger unserer heiligen Kirche als wahre katholische Christen zu empfangen. Auf Samstag, den 6. Juli, war der Empfang festgesetzt. Die Illumination des Ortes war folgende. Die Ruhrbrücke war mit Maien und Kränzen verziert. Zudem wurde ein schöner Triumphbogen mit passender Inschrift an der Brücke errichtet. Ein zweiter Bogen stand Rüttens Haus gegenüber, ein dritter der Kirche gegenüber. An der Kirche selbst waren Girlanden, Fahnen, Sinnbilder und Denksprüche angebracht. An der Pumpe, Romens Haus gegenüber, stand ein Doppelbogen. Bei Palm ein mit Girlanden verzierter Bogen und am letzten Hause nach Wassenberg zu stand schließlich der achte Triumphbogen. In jedem hing oder stand eine schöne Krone, die mit sinnbildlichen Sprüchen und Versen versehen war. Eine Maienallee von Tannenbäumchen reichte von der Brücke durchs Dorf bis weit hinaus ins Feld. Ein grüner Teppich schien der Fußboden der Straße zu sein. Von all dem Laub, das die Liebe hier gestreut hatte. Am Tage der Ankunft war eine berittene Ehrengarde vorangeeilt und den Gefeierten, deren Begleitung mehrerer hoher Geistlicher war, an ihrer Spitze unser Dechant und Pfarrer Herr Krebs zu Heinsberg abzuholen. Währenddessen erwartete unsere Schuljugend alle mit niedlichen Fähnchen die Mädchen in weißem Schmuck an der Ruhrbrücke auf den Hochgesalbten. Endlich kann die Bruderschaft St. Martini in voller Parade mit ihrem ganzen Staat und Dekorationen in Sicht. An ihrer Spitze ein Musikkorps von 10 ausgesuchten Musikanten. Dem Zug voran ritt der Major auf einem stattlichen Ross. Nach diesem kam das Jägerkorps mit einem Hauptmann. Dahinter folgte die eigentliche Bruderschaft. Deren erster Zug kam mit Gewehren und der zweite folgte mit Palmzweigen in den Händen. Alle marschierten ihrem Oberhirten entgegen. Dabei prangten 4 herrliche Fahnen um den Bruderschaftskaiser und mehr als 400 Böllerschüsse verkündeten das Nahesein unseres Weihbischofs. Er langte endlich an und wurde mit Jubel empfangen. Und nachdem die Schuljugend einige passende Verse deklamiert hatten für den Hochgesalbten, zog der Zug in Richtung Kirche, wo die bischöfliche Benediktion erteilt wurde. Im Anschluss daran setzte sich der Zug nach Wassenberg in Bewegung. Die Bruderschaft begleitete den Herrn Bischof bis an die Kirche zu Wassenberg, obschon Wassenberg alles aufgeboten hatte, hoch denselben mit Würde zu empfangen. soweit die Feier für den hochwürdigsten Weihbischof, Herrn Dr. Klaassen. Einige Tage später dann hatte Wassenberg und Orsbeck eine weitere hohe Ehre mit dem Besuch des hochwürdigsten Herrn aus der Erzdiözese Köln, dem Erzbischof von Iconium, Johannes von Geißel. Dieser hielt in Wassenberg und Orsbeck eine Kirchenvisitation ab. Verfasser Anton Rütten, Oberst der Bruderschaft im Jahre 1845.
Feierlichkeiten ähnlicher Art veranstaltet die Bruderschaft im Verein mit den übrigen Vereinen des Ortes und der Schule, wenn dem Dorfe vom Erzbischof in Köln ein neuer Seelsorger genannt wird. Hat ein Sohn der Gemeinde nach langen Jahren des Studiums das hohe Glück gehabt, Priester des Herrn geworden zu sein, und hält der neu geweihte Priester seinen Eingang ins Dorf, so ist es die Bruderschaft, die die Leitung der Begrüßungs- und Ehrenfeiern in die Hand nimmt. Sie tritt an die Schule, an die anderen Vereine des Dorfes heran, berät und plant und sorgt dafür, dass dem jungen Priester die Ehren zuteil werden, die dem Stande, zu dem er nunmehr gehört, zukommen müssen. Wenn ein Mitglied der Bruderschaft stirbt, gibt ihm die Bruderschaft das letzte Geleit und betet für seine Seelenruhe. Während der Totenmesse kniet der König, der über seinem Königssilber den Trauerflor trägt, mit seinem Gefolge und den Fahnen, von denen der Trauerflor weht, vor dem Hochaltare. Nach der Totenmesse versammelt sich die Bruderschaft am Grabe, spricht ein Gebet für ihr verstorbenes Mitglied und zieht alsdann zum Vereinshause, wo ein jedes Mitglied einen Beitrag zur heiligen Messe für den Verstorbenen entrichtet. Wenn die Blumen sprießen und die Apfelbäume blühen, wenn neue Hoffnung und neue Fröhlichkeit ins Menschenherz einziehen, dann ist des Jahres Wonnemond, der Mai, gekommen. Und wenn dann beim hochheiligen Pfingstfest die Sonne in ihrer vollsten Heiterkeit lacht, beschert uns der Mai seine schönsten Tage. Einen guten Griff habt ihr getan, ihr, unsere wackeren Vorfahren, ihr, alten Orsbecker Schützen, als ihr vor langer Zeit das Pfingstfest zu euer jahreshöchsten Weihetag erhobt. Wenn der Himmel selbst fröhlich ist, dann ist es für uns Menschen ein leichtes, uns mitzufreuen und mitzufeiern. Pfingstkirmes, wessen Herz, ob jung, ob alt, schlägt nicht höher bei diesem Gedanken. 3 Tage lang regiert in Orsbeck seine Majestät, der Schützenkönig. Kurz ist seine Herrschzeit, aber heiter ist sie, und schwere Regierungsgeschäfte belasten des Monarchen Schultern nicht. Fröhlichkeit und Heiterkeit sind seine Regierungsgrundsätze. Sie, seinen Untertanen, den Schützen zu verschaffen, ist seine edelste Aufgabe. Am 3. Mai eines jeden Jahres feiern die Bewohner Orsbecks in ihrer alten, ehrwürdigen Fachkirche das Fest Kreuzauffindung. Der Morgen ist der kirchlichen Feier gewidmet, der Nachmittag gehört der Schützenbruderschaft. Trommel und Paukenschall, flotte Marschweisen ertönen, und in geschlossenem Zuge zieht die Bruderschaft, in ihrer Mitte der König des vergangenen Jahres, zur Gemeindewiese, wo in luftiger Höhe der Königsvogel thront. Als vor langen, langen Jahren die Bruderschaft noch hohe heilige Aufgaben zu erfüllen hatte, war der Königsvogelschuss die große Jahresprüfung der Schützen. Da galt es, Zielsicherheit und kaltes Blut zu zeigen. Da suchte jeder, der beste Schütze zu sein. Und wem die große Ehre zufiel, die Königswürde zu erlangen, der war für ein Jahr eine der geachtetsten Persönlichkeiten des Ortes. Eine solch wichtige Aufgabe hat der Königsvogelschuss heute nicht mehr. Er ist treu bewahrtes Vermächtnis unserer Ahnen, eine Sitte, die uns Junge fest mit der Vergangenheit verbindet, die uns ein beredetes Zeugnis dafür gibt, dass die Schützenbruderschaft einst eine wichtige Rolle gespielt hat und wir sie daher hochhalten und hochachten müssen. Vor dem Ersten Weltkriege erhob sich auf der Gemeindewiese eine Vogelstange von etwa 25 Meter Höhe, die auf ihrer Spitze an einer Eisenstange befestigt den Königsvogel trug. Es ist die Aufgabe des vorhergehenden Schützenkönigs, den neuen Königsvogel herzustellen. Ernst wird diese Aufgabe genommen. Vor dem Kriege bildete ein alter, viel verästelter, knorriger Buchen- oder Eichenklotz, der den Bleikugeln möglichst lange Widerstand bot, den Körper des Vogels. Diesen zierten dann außerdem noch Kopf, Flügel und Schwanz. Das Einzige, was der heutige Königsvogel von seinen starken Ahnen geerbt hat, ist die Form. Den Zeitverhältnissen hat auch er sich angepasst und ist schon zufrieden, wenn er aus einem dünnen Brett, das dem Geschoss einer Luftbüchse oder eines Bolzenbogens wenigstens etwas Widerstand entgegensetzt, hergestellt wird. In Reih und Glied kommt die Bruderschaft auf der Gemeindewiese an, wo sie sich nach einem Kommandowort ihres Majors auflöst. Getreu der alten Sitte spricht der Major ein Gebet zur Verhütung von Unglücksfällen während des Schießens. Das Königsschießen beginnt. Das Vorrecht des ersten Schusses hat der König des vergangenen Jahres. Dann schießen die Schützen der Reihe nach. Immer mehr rupft man den Vogel. Zuletzt ist nur noch ein kleiner Teil seines Körpers auf der Stange zu sehen. Die meisten Kugeln gehen ins Blaue. Da! Freudengeschrei füllt die Luft. Die Musik bläst einen Tusch und auf den Rücken des besten Schützen fallen die Fäuste seiner Kameraden als Glückwunsch. Aus den Händen seines Vorgängers empfängt er das Königssilber. Aus seinen Freunden wählt er seine Königsknechte. Und freudig zieht die Bruderschaft ins Dorf zurück, um ihren neuen Herren vorzustellen. Die jungen Mädchen eilen aus den Häusern und schmücken ihn mit Blumen. Und auf allen Gesichtern liest man die große Freude: Wir haben einen König, der uns die Kirmes bringt. Kirmessamstag ist gekommen. Auf dem Platz in der Mitte des Ortes versammelt sich Jung und Alt, Männlein und Weiblein, Kind und Kegel. Die Schützen ziehen ins Vereinshaus, wo im Garten der Maibaum liegt, der heute errichtet werden soll. Auf starken Bohlen wird der schwere Baum hergetragen. Die, die das dicke Ende schleppen müssen, keuchen und schwitzen unter ihrer Last. Da fährt mit Gepolter und Hallo eine Fuhre ins Dorf mit dem Königsdau, der die Spitze des Maibaums zieren soll. Der König mit seinen beiden Königsknechten haben ihn im Walde geholt. Der Dau erhält als Zierde eine Fahne und wird alsdann mit Eisenstäben auf der Spitze des Maibaums befestigt. Inzwischen ist in der Mitte des Kirchplatzes das Loch ausgeworfen worden, in das der Maibaum hineingepflanzt werden soll. Jetzt beginnt die schwierige Arbeit, den schweren Baum aufzurichten. Von einer starken Fuhre wird der Boden weggenommen, sodass der leiterähnliche Bau der Fuhre offen liegt. Am hinteren Ende der Fuhre wird mit Seilen ein starker Querbalken befestigt. Nachdem diese Vorarbeiten getroffen sind, wird der Baum, den außer dem Dau einige Kränze zieren, mit seiner Spitze auf die Fuhre gelegt, und zwar so, dass er zwischen den beiden Bürgen liegt. Nunmehr wird das Hinterende der Fuhre zur Erde gedrückt und auf dem hier befestigten Querbalken nimmt eine Reihe von Schützen Platz. Etwa auf 3/4 Höhe wurden um den Maibaum starke Leinen gelegt, die an zwei Seiten von einer Reihe anderer Schützen festgehalten werden, um den Baum in der richtigen Lage zu halten. Jetzt klettert einer der Stärksten auf die Fuhre, nimmt den Maibaum unter seine Schulter und auf sein Kommandowort 1-2 hoch hebt er den Baum in die Höhe, während die Fuhre an den Rädern nach vorne geschoben wird. Der Maibaum steigt höher und höher, Immer größer wird die Spannung. Man hört nur noch das keuchende Kommando »Eins, zwei, hoch« und die auf das Ende des Baumes fallenden Hammerschläge. Da, ein letzter Ruck, und der Baum sinkt ins Loch. Mit Steinen und Holzpfählen wird er in der Erde verrammelt. Das schwierige Werk ist vollendet. Der Maibaum steht, stolz flattert seine Fahne im Abendwinde. Ein Kommando ertönt. Die Bruderschaft stellt sich in Reih und Glied. An der Spitze die Musik. Unter den Klängen des Zapfenstreichers marschiert sie dreimal um den Maibaum und zieht dann zum Saale, um sich dort an einem kühlen Trunk Bier von der mühevollen Arbeit zu erquicken. Nun ist die Kirmes da. Die Buden, der Wonneplatz der Jugend, sind aufgeschlagen. Die Sonne lacht vom Himmel auf lauter fröhliche Menschen. Der Nachmittag des Kirmessonntag ist den gefallenen Kriegern gewidmet. Am Kriegerdenkmal wird ihrer in Musik, in Wort und Lied gedacht. Am Kirmesmontagmorgen tritt dann zum ersten Mal die Bruderschaft in ihrer vollen Pracht in Tätigkeit. Ende des Berichts. Hören wir uns nun einmal den genauen Ablauf der damaligen Kirmestage an. Ein Bruderschaftsprotokoll aus dem vorhergehenden Jahre 1922 beschreibt den damaligen Ablauf der Feierlichkeiten wie folgt.
Auszug aus der Vorstandssitzung vom 11. Mai 1922 in der Wirtschaft Christian Bongartz in Orsbeck.
Es wurde Folgendes beschlossen. Die Kirmesfeierlichkeiten werden folgendermaßen gehalten. Für den Pfingstmontag gilt, um 4 Uhr morgens ist Wecken. Anschließend erfolgt der Zug zum Hochamt. Nach dem Hochamt folgt der Zug durchs Dorf. Nachmittags um 3:30 Uhr. Antreten in Luchtenberg. Es folgt das Abholen des Generals und des Königspaares. Im Anschluss daran erfolgt der Zug durchs weitere Dorf. Ab 5 Uhr nachmittags soll im Saale Gillissen ein Freiball und danach am Abend ein Entreeball stattfinden. Bemerkung: Der geschäftsführende Brudermeister wurde damit beauftragt, mit dem Pfarrer in Verbindung zu treten, um von diesem seine Wünsche bezüglich der Ehrung durch die Bruderschaft zu erfahren. Der Pfarrer soll gebeten werden, die Nachmittagsandacht am Pfingstmontag bereits um 2 Uhr beginnen zu lassen. Falls der Pfarrer es wünscht, soll er am Pfingstmontag nach dem Hochamt abgeholt werden und danach soll eine Parade vor ihm sein. Für den Pfingstdienstag gilt, um 4 Uhr morgens ist Wecken. Anschließend erfolgt der Zug zum Seelenamt und das Abholen des Obersten. Nach dem Seelenamt folgt ein Zug durchs Dorf. Nachmittags ist um 3 Uhr Antreten in Orsbeck. Es folgt der Zug nach Luchtenberg. Im Anschluss daran ist das Abholen des Generals und des Königspaares im Gefolge. Dann folgt die Königsparade. Ab 6 Uhr abends soll dann im Saale Gillissen ein Entreeball stattfinden. Um 10 Uhr des Abends ist die Aufstellung zur Polonaise um den Maibaum. Vorher erfolgt ein Zug durchs Dorf. Die Polonaise soll durch Abbrennen von bengalischen Leuchtkörpern verschönert werden.
Anmerkungen zum Schluss.
Für den ein oder anderen dürfte es verwunderlich sein, dass die Kirmesfeierlichkeiten damals erst mit dem Pfingstmontag begannen. Aber so war es damals. Zudem sollten Sie wissen, der Vorsitzende der Bruderschaft war damals der Oberst, während die beiden Brudermeister mit den heutigen Funktionen des Geschäftsführers und Kassierers gleichzusetzen wären. Der Pfingstsonntag gehörte damals ausschließlich der kirchlichen Feier. Die Schützen ehrten an diesem Tage nur die Gefallenen der letzten Kriege, mehr nicht. Tags darauf ging es dann richtig los. Nun lag der Fokus auf unsere Schützenbruderschaft und dem Schützenkönig, Es war Kirmes und jeder freute sich darauf. Nun, nahezu 100 Jahre sind die eben erzählten Geschichten nun alt. Und heute nur noch eine Erzählung aus einer lang zurückliegenden Zeit. Seitdem hat sich in Orsbek und Luchtenberg extrem viel verändert. Das Dorf ist deutlich größer geworden und viele neue Menschen sind hinzugezogen. Kulturelle und gesellschaftliche Veränderungen haben über die Jahrzehnte viele völlig neue Werte geschaffen. Sicher, es gibt Dinge und Traditionen, die völlig überholt in ein Archiv gehören. Und andere wiederum gilt es zu erhalten und zu pflegen. Vergessen wir dabei nicht, ein Dorf ist und bleibt eine Gemeinschaft. Eins nehmt bitte am Ende mit. Wenn wir wachsam sind und genau zuhören, dann hören wir das Flüstern unserer Vorfahren und erfahren von deren Abenteuern durch den Nebel der Zeit. Bis bald!